Sag mal, hast du manchmal so Fluchtfantasien, wo du denkst, ich lasse jetzt alles stehen und liegen und ich setze mich ab in die Karibik, weil ich habe keinen Bock mehr auf diese Scheiße.
Also den Impuls verstehe ich, aber tatsächlich bin ich da viel zu faul für. Allein die Koffer packen, boah, ne. Boah. Oh, dann irgendwie zum Bahnhof, boah, gar keinen Bock. Nee, ich bin da zu faul für. Ich lege mich dann einfach ins Bett und decke mich zu. Ich sage ja immer, mir reicht ja Karibik im Kopf. Sage ich ja immer. Das ist ein alter Spruch von mir. Deswegen, nee, solche Gedanken habe ich einfach nicht.
Ich habe das sehr oft.
Wirklich?
Ja.
Ich würde es never ever machen.
Also jetzt nicht Karibik oder so, aber Hunsrück.
Hunsrück im Kopf.
Hunsrück im Kopf.
Das ist so Christian Alt. Das ist so eine geile Hunsrück-Kampagne.
Ja, da wäre ich glaube ich, dabei.
So ein Bild von dir so. Hunsrück im Kopf. Geil.
Nee, einfach so Fluchtfantasie, wenn alles mal wieder zu viel wird, einfach so sagen, wisst ihr was, Leute, ich glaube, ich gehe irgendwie hinter die Kasse im Edeka und ist auch gut, passt.
Also meine Aussteigerfantasie ist da immer, Gärtnerin zu werden.
Hm.
Ich will so Landschaftsgärtnerin oder sowas machen, weil wenn mich was nervt im Alltag, sind es ja Menschen.
Ja.
Deswegen überlege ich immer, was ist der Job, der mir vielleicht Spaß machen würde, wo ich keine Fresse vor mir sehen muss die ganze Zeit. Und das wäre dann halt Gärtnern.
In meiner Geschichte heute geht es auch um Menschen, die vielleicht einen großen Traum haben, auszusteigen aus ihrem sehr, sehr traurigen Leben. Aber leider werden sie dabei voll verarscht.
Von Kugel und Niere. Darwin gefällt das. Der History-Podcast über die Epic Fails der Menschheitsgeschichte.
Aber nach jedem Sprung ist er wohl ein Stück mehr davon überzeugt, dass seine Idee sehr gut ist.
Damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Mit Anna Bühler und Christian Alt.
Hier ist eine Tüte. Kannst du da mal bitte reinscheißen? Ich nehme ihn mit ins Labor.
Natürlich macht er das nicht. Er sagt, hier ist ein Glas.
Unsere Geschichte, Anna, beginnt auf einem großen Segelschiff namens Kennersley Castle.
Mhm.
Wir schreiben das Jahr 1823. Das ist ein schottisches Schiff, das seit ein paar Monaten um die ganze Welt segelt. Geladen hat dieses Schiff keine Waren, sondern mehr als 200 Passagiere. Die kommen alle aus Schottland und haben dort alles hinter sich gelassen. Die 200 Männer, Frauen, Kinder, Haustiere, ja, die siedeln nämlich jetzt um vom kalten, unwirtschaftlichen Schottland ins Paradies.
Ui.
Nämlich in ein Land namens Poyais, ein Paradies in Südamerika.
Mhm.
Und jetzt stell dir mal kurz vor, dass du Passagierin auf diesem Schiff bist. Ich gebe dir jetzt mal kurz den schottischen Namen Anna McBühler. Du hast jetzt so Goodbye Deutschland-mäßig alles hinter dir gelassen.
Ja.
Es ist eine richtig beschissene Fahrt gewesen. Bis
war mir schlecht.
Wirklich, es war mir ein bisschen schlecht.
Unangenehm.
Es war richtig scheiße, es gab auch einen schlimmen Sturm.
Oh.
Aber jetzt ist alles gut. Nach Monaten der Überfahrt ist nämlich jetzt endlich Land in Sicht. Du trägst ein dickes Buch bei dir. Das hat 350 Seiten, dieses Buch. Da wird ganz genau beschrieben, wo du jetzt hinfährst, was dich gleich erwarten wird, wie deine neue Heimat, das fantastische Land Poyais, dann auch wirklich aussieht. Du kommst ja aus Schottland. Also Anna McBühler, und du bist einfach praktisch wettergegerbt aufgewachsen, so mit so harten Sturmböen und so brutaler Kälte im Winter, es ist relativ unwirtlich da oben, aber in Poyais, deiner neuen Heimat, soll alles anders werden. In deinem schlauen Buch steht folgendes Zitat: Mit Ausnahme einiger Monate im Jahr wird dieses Land ständig von regelmäßigen Meeresbrisen erfrischt, begleitet von einer durchschnittlichen Hitze, die mit 80 Fahrenheit angegeben werden kann. Es ist so ungefähr so 22, 23 Grad. Das ist aber geil. Die Lufttemperatur schwankt zwar je nach Höhenlage des Landes beträchtlich, aber mit dieser Ausnahme ist der mittlere Wärmegrad im ganzen Land etwa gleich. Also so, Poyais ist so wie Kalifornien einfach.
Mega.
Sonnig, geil. Du klappst das Buch zu, schaust auf das Land, das langsam immer näher kommt.
Mhm.
Und dann wirst du zum ersten Mal so ein bisschen stutzig. So, sollte da nicht eigentlich so ein cooler Hafen sein? Immerhin dachtest du, dass ihr jetzt in der Hauptstadt anlandet, die heißt St. Joseph, soll so eine inspirierende Metropole sein, so ein Opernhaus, da leben 20.000 Menschen, das ist einfach so coole Hauptstadt-Feelings. Aber na gut, also vielleicht hat der Kapitän ja die Scenic Route gewählt und so. Ihr steigt jetzt auf jeden Fall von eurem großen Schiff in kleinere Boote um, also alle 200 Kinder, Männer, Frauen, Hunde, und dann fahrt ihr darüber, landet an. Und was ist denn das? Der Traumstand, von dem in dem Buch geschrieben wurde, der ist ja gar nicht da. Ihr steht jetzt einfach mitten in einem dunklen, düsteren Dschungel. Und wenn gerade kein Dschungel da ist, da ist da Moor. Und wenn kein Moor da ist, da ist da Steinwüste. Und hier wächst ja gar nichts. Das ist ja einfach nur schlimm hier. Und du versuchst herauszufinden, what the fuck just happened? Was ist hier los? Denn ja, du wurdest gescammt.
Oh mein Gott, Christian, weißt du, was für krasse Vibes mir das gerade gibt? Wir sind auf dem Fire Festival.
Genau.
Oder? Das ist dieses krasse Festival, was so ein mega Scam war, wo alle so, das sollte das glamouröseste Musikfestival werden mit coolen Leuten, mit fetten Acts. Du solltest in so einem geilen Glamping-Zelt mit Fußmassage und Hot-Top irgendwie unterkommen. Die Leute sind bei diesem Festival angekommen und es war einfach eine Wüste.
Genau.
Mit so kleinen Einmannzelten, die weggeflogen sind und so.
Genau so ist es. Ich erzähle dir nämlich heute die Geschichte vom Fire Festival, das vor 200 Jahren stattgefunden hat, so ungefähr. Nämlich die Geschichte vom frei erfundenen Paradiesland Boyes.
Oh mein Gott.
Und von dem Betrüger, der hunderte Menschen in einem unbewohnbaren Landstrich in Südamerika untergebracht hat.
Scheiße, ich dachte, jetzt kommt mega die Gönnung, hier so geiles Land, neues Zuhause, alles wird schön, aber verdammt.
Es ist die Geschichte einer der größten und lukrativsten Betrugsmaschen der Menschheitsgeschichte.
Boah, krass. Oh.
Und die Geschichte von einem Mann, der sich das alles ausgedacht hat, der heißt nämlich Gregor MacGregor, der Betrüger.
Gregor MacGregor, also der hat den doch selber ausgewählt, den Namen, oder?
Nee, der heißt wirklich so, ist ein Schotte.
Der Gregor MacGregor, aber du verarschst mich.
Gregor MacGregor, du hast in der letzten Folge erzählt, dass Monroe Edwards der Vorreiter war für die Betrüger in den USA. Und er ist auch sowas, weil er ist der Vorreiter des Anlagebetrugs. Der ist so Vorreiter von Leuten wie Bernie Madoff, der vor ein paar Jahren irgendwie so Milliarden abgezogen hat. Und das ist Gregor MacGregor, aber vor 200 Jahren.
Shit, so. Gregor MacGregface, ey.
Und ich erzähle dir heute seine Geschichte. Ich erspare dir heute mal den ganzen Quatsch von wegen so, wo ist der geboren und was haben seine Eltern beruflich
Danke,
gemacht.
Danke, interessiert mich auch nicht.
Erzähl dir erstmal alles in Kurzform. Also Gregor MacGregor kommt aus einer Adelsfamilie Schottlands, ist aber eher so unterer Adel. Er gehört wirklich nicht so wirklich dazu, zu den wirklich Adligen, und das fuchst ihn auch so sein ganzes Leben. Mhm. Er träumt eigentlich davon, zu den ganz Großen zu gehören, zu einem besseren Teil der Gesellschaft, und hat da so einen richtigen Komplex. Und diesen Komplex versucht er sein ganzes Leben lang auszugleichen. Mit 16 macht er das, was man tut, wenn man eben so einen Komplex hat und irgendwie dazugehören will. Er geht ins britische Militär. Nämlich da kannst du relativ schnell Karriere machen und in höhere Sphären der Gesellschaft aufsteigen. Und tatsächlich hat er Glück, denn die Napoleonischen Kriege beginnen Anfang des 19. Jahrhunderts. Und das ist einfach ein guter Ausgangspunkt, um einfach schnell aufzusteigen.
Sich zu beweisen.
Genau, um sich zu beweisen. Und dann hat er noch mal Glück, nämlich mit 18 heiratet er die Tochter eines berühmten Admirals, und es ist ein Mann, der ihm nicht nur Ruhm verschafft, sondern auch Geld, muss man sagen. Ich habe eine kleine Anekdote, wie Gregor MacGregor in seinen jungen Jahren so drauf war. Es ist damals so, dass du in dem Militär auf zwei Arten Karriere machen kannst. Also entweder du wartest, so es dauert dann 7 Jahre, das heißt dann so, du bist vorgemerkt für eine Beförderung, musst aber deine Zeit dann abdienen. Oder, das ist offiziell so, du kannst auch dafür zahlen.
Ach so, ja, okay, überrascht mich jetzt aber nicht, muss ich sagen. Ne? Du kannst dir alles erkaufen im Leben.
Ja.
Einfach, habe ich gelernt, du kannst dir alles kaufen im Leben und wahrscheinlich auch Reputation.
Genau, und Gregor MacGregor zahlt, beziehungsweise sein neuer Schwiegervater, der zahlt 900 Pfund, das ist heute auch relativ viel Geld, kostet das, und dann hat er plötzlich den Rang eines Kapitäns. Und als er dann diesen Rang hat, ist er plötzlich komplett obsessed mit der Hierarchie des Militärs. Also er hat dann so ein Regiment, das ihm unterstellt ist, in Gibraltar. Da sind die stationiert. Und dann lässt er seine Untergebenen nicht den Posten verlassen, weil sie nicht die komplette Montur und die ganze Uniform anhaben. Also sie können nicht mehr irgendwie rausgehen zum Pinkeln, ohne irgendwie komplett angezogen zu sein. Weil einfach, er ist der Chef und alle sind Untergebenen. Und man hat diesen Rang sich jetzt erarbeitet. Und dann wird das jetzt auch so gemacht.
Oh shit.
Er ist aber auch ein Typ, der nicht nur obsessed ist mit so Rang und Status, sondern auch gerne aneckt. 1809 hat er Streit mit seinem Vorgesetzten und bittet um Entlassung und muss dann wieder zurück nach London und lässt sich dann mehr oder weniger von seinem Schwiegervater das Leben finanzieren und ruht sich dann auf seinen Kriegslorbeeren so ein bisschen aus. Gregor MacGregor, musst du auch wissen, ist so ein kleiner Lebemann, der liebt gutes Essen, der liebt guten Whisky, guten Wein, gute Laune in der Kneipe und so. Und der lässt es sich dann einfach relativ gut gehen.
Okay.
Auch da hat er Glück, das Regiment, in dem er war, das war das 57. Fußbataillon, das ist in Großbritannien echt bekannt geworden zu der Zeit, nämlich als die Die Hards. Die hatten so ein Gefecht, wo sie eben sich geweigert haben, sich zurückzuziehen und haben es gewonnen. Und sein Chef, mit dem er sich angelegt hat, der hat gesagt, you have to die hard. Und da kam das praktisch her. Und diese Legende hat sich dann in England verbreitet.
Ach krass.
Und Gregor McGregor, zu dem Zeitpunkt war schon nicht mehr im Militär, sagte, ja, da war ich dabei.
Ach so.
Ja, da war ich dabei.
Einer
dabei.
Von denen, ja klar. Ja,
einer von
Die Hard. Legende, Mann.
Natürlich,
Legende.
Mann. Ja. Das ist jetzt so, wenn du so eine Biografie anschaust, einer der ersten Hinweise, dass der liebe Gregor es nicht immer so ernst nimmt mit der Wahrheit.
Ja.
So. 1811 hat er dann seinen ersten Schicksalsschlag. Seine Frau stirbt. Und damit stirbt natürlich auch seine Verdienstquelle, nämlich.
Ah, ja, genau. Klar, er ist ja in eine reiche Familie reingeheiratet und.
Genau, und sein Schwiegervater so, kannst gucken, wo du bleibst, bitte geh arbeiten für dein Geld.
Scheiße.
Wir haben dich jetzt lang genug finanziert.
Ah, das ist blöd, weil ich will ja gar nicht arbeiten. Das ist doof.
Das ist jetzt schlecht. Jetzt muss er halt wieder arbeiten gehen, aber genau wie in der Geschichte, die du mir letzte Woche erzählt hast, der hat so ein Gespür für das Next Big Thing.
Mhm.
Der spürt das so im Wind, dass da irgendwie, es gibt Möglichkeiten, Geld zu verdienen und ich weiß auch schon, wie ich hinkomme. Denn als er in London ist, merkt er, dass die High Society dort nur so ein Thema hat. Alle reden über Venezuela und den dortigen Unabhängigkeitskrieg.
Okay.
Kurzer Mini-Exkurs an der Stelle. Wir haben jetzt Anfang des 19. Jahrhunderts.
Mhm.
Die Situation ist folgende: Die großen Seemächte, also Spanien, Portugal, Niederlande, Großbritannien, die versuchen sich gegenseitig so das Wasser abzugraben. Die alle haben Kolonien in der sogenannten Neuen Welt und vor allen Dingen Spanien hat in den vergangenen Jahrhunderten natürlich Mittel- und Südamerika einfach kolonisiert.
Ja.
Und plötzlich gibt's aber überall in Mittelamerika Unabhängigkeitsbestrebungen. Die wollen alle ihre eigenen Länder gründen und die Briten, die ja die Feinde sind der Spanier, unterstützen natürlich diese Unabhängigkeitsbewegung. Deswegen werden die Leute, die jetzt diese neuen Länder gründen, total hofiert von den Briten.
Ah, okay.
Und in London ist jetzt praktisch der neue Herrscher von Venezuela und die High Society so, hey, hast du schon gesehen, die Leute aus Venezuela sind da,
ach, krass.
So cool, was für ein ehrenvolles Ding die da machen und so weiter und so fort. Und es gibt ein richtig Glamour, Social Standing, wenn du einfach Teil der Entourage von diesen Mittelamerikanern bist, die jetzt diesen ehrenvollen Unabhängigkeitskrieg führen. Und Gregor McGregor denkt sich, ja, was die ja gebrauchen können, sind ja nicht nur irgendwie Geld oder Ehren, sondern die brauchen wahrscheinlich auch Kämpfer. Und so ist es. Die brauchen einfach Söldner und Leute, die irgendwie militärische Erfahrung haben, um die Spanier niederzuschlagen. Also es ist einfach so ein Stellvertreterkrieg so ein bisschen, dass die Briten auch sagen, okay, wir schicken da jetzt bewaffnete Männer auch hin.
Aha.
Die kämpfen zwar für die Briten, aber wir sind nicht im Krieg mit den Spaniern.
Okay,
wir unterstützen aber die Unabhängigkeitsbestrebungen. Gregor McGregor sieht diese Chance und fährt dann nach Mittelamerika mit, um eben diese Unabhängigkeitskriege zu unterstützen.
Also als Kämpfer?
Als Kämpfer.
Mhm.
Und das ist jetzt so, bis zum gewissen Teil dieser Geschichte dachte ich immer so, ah ja, eigentlich schon ein ganz cooler Typ, weil das ist der Teil der Geschichte, der wirklich für die Hollywood-Version seines Lebens taugen würde. Und so sieht er sich wahrscheinlich auch am liebsten selbst. Denn in Mittelamerika lernt er wirklich auch krasse Leute kennen, zum Beispiel den Freiheitskämpfer Simon Bolivar. Und der ist ja wirklich der Befreier Mittelamerikas. Der hat Venezuela, Kolumbien, ich glaube auch Ecuador mitgegründet, hat die alle befreit, war krasser Vordenker von der Unabhängigkeitsbewegung damals. Und er lernt den kennen, die verstehen sich auch super, Gregor McGregor und er. Und zwar verstehen die sich so super, dass Gregor dessen Cousine heiratet.
So super, verstehen Sie.
Ja, so super, genau.
So super.
Ja, Josefa. Und Josefa ist so, die wird von vielen als absolute Schönheit damals wahrgenommen. Also eine unglaublich schöne Frau, die jetzt an der Seite von Gregor McGregor lebt. Die bekommen auch 3 Kinder zusammen. Die Kinder interessiert Gregor McGregor dann nicht so.
Aber er bleibt in Südamerika.
Er
also
bleibt,
der,
genau.
Okay, dann heiratet er dort, kriegt dort Kinder und
der
ist erstmal.
Jetzt 9
ist
Jahre
da.
In Mittelamerika, genau.
Krass, okay.
Und kämpft da mit und er verdingt sich jemals Söldner, kommandiert eigene Trupps und hat wirklich in den ersten Jahren vor allen Dingen echte militärische Erfolge auch gegen die Spanier.
Oh, krass.
Aber Auch alle Hollywood-Erzählungen enden irgendwann. Er stolpert immer wieder über sein eigenes Ego und über seinen Komplex. Ne? Ist halt so, denn Gregor McGregor will immer mehr, als ihm eigentlich zusteht. Bei einer militärischen Expedition schafft er zum Beispiel, eine ganze Insel einzunehmen. Mhm. Diese Expedition wurde aber finanziert von einem Investor. Und als der dann einen Teil des Gewinns haben will, sagt Gregor McGregor so, nein, ich behalte jetzt einfach alles. So,
ich habe das hier ja erkämpft. Das ist meins.
Meine Insel.
Ja. So. Meine Insel!
Die Spanier kommen dann irgendwann, wollen diese Insel zurückerobern. Und jetzt kommt der Teil in der Geschichte, wo Gregor McGregor nicht nur kein Rückgrat hat, sondern auch einfach feige ist. Denn die Spanier kommen irgendwann, wollen diese Insel zurückerobern. Und Gregor McGregor befehligt ein Bataillon von 500 Männern, die diese Insel verteidigen sollen.
Das muss eine krasse Insel sein. Gibt es da irgendwie Gold oder
ich glaub,
irgendwie.
Die heißt Amalia? Das weiß ich gerade nicht mehr.
Weil wenn da so heftig drum gefochten wird, dann muss das ja entweder ist die geil gelegen oder.
Wahrscheinlich die Schatzinsel.
Es ist die Schatzinsel, oder?
Ja.
Muss so sein.
Da kommen auch Piraten vorbei, die holen sich dann das X. Das X auf allen Piratenkarten ist die Insel.
Ist immer die Insel, Amalia.
Genau. Also Gregor McGregor ist auf dieser Insel, hat 500 Männer, die für ihn kämpfen.
Mhm.
Und die werden aber alle ermordet von den Spaniern. Also die Spanier töten alle.
Das ist eine angemessene Reaktion auf 500 Morde. Oje.
Oje. Das ist aber ungünstig.
Oje, Mine.
Eiderdaus.
Ah, schade.
Gregor McGregor, der alte Feigling, kommt aber unverwundet aus der Sache raus, weil als er sieht, dass die Spanier kommen, führt er seine Männer nicht in die Schlacht und hilft denen, sondern wirft seine Matratze aus dem Fenster und springt raus und rettet sich.
Ah, okay. Also das ist dann, okay, hier erkennen wir seinen wahren Charakter.
Genau.
Aber wirft er literally seine Matratze vorweg?
Literally seine Matratze raus und springt dann aus dem Fenster, damit er weich landet.
Das ist so wack. Das ist so lame. Krass.
Genau. Er kommt dann wieder raus, praktisch. Alle sind tot. Und Simon Bolivar, sein großer Förderer, auch Freund, seine angeheiratete Familie, der ist so empört über diese Matratzenaktion, dass er sagt, betritt noch einmal mein Land und du wirst erhängt. Verpiss dich.
Ey, wirklich, aber wie willst du das wieder, wenn das mal die Runde macht, ne?
Ja.
Das ist der Typ, der erstmal die Matratze aus dem Fenster wirft, weil nicht nur, dass er alle seine Männer hintergeht und sich selber erstmal in Sicherheit bringt. Nee, er hat auch noch Angst, sich irgendwie den Zeh zu prellen, ja. Und wirft erstmal ein Matratzchen raus, weil sonst tut mein Bein ihn danach weh. Was für ein Loser!
Ja, ist krass, oder?
Also, das ist ja, oh Gott.
Einfach
ich sympathisiere nicht, ja, das ist ein Ehrenloser.
Genau, und das ist jetzt dieser Moment, wo alles echt schlecht läuft. Er hat wenig Optionen jetzt noch. Mhm. Die einzige Option, die in seinem Kopf valide ist, ist, er muss einen Gang nach oben schalten und einen krassen Scam durchziehen. Denn wenn man irgendwie so auf ehrlichen Wegen nicht weiterkommt,
geht nicht, ja.
Wieso dann nicht einfach lügen?
Mhm.
Und das ist jetzt der Beginn des großen Boyers-Scams. Wir denken uns mal in die Zeit zurück, es ist 1820, also 3 Jahre bevor du, liebe Anna McBühler, da
auf dem Schiff stehst. Ja.
3 Jahre davor, du hast noch nie von diesem Land gehört. Du lebst zu der Zeit in London und plötzlich gibt es so einen neuen Star am Firmament der High Society. Es ist nicht der König von Venezuela oder der Herrscher, sondern ein anderer Mensch. Jemand, der jede Unterhaltung dominiert, so wie keine Ahnung, bei uns hier so vor ein paar Monaten Jeremy Fragrance einfach überall war. Das ist ein Mensch, der drängt sich einfach auf, über den man will man reden.
Ja, ja.
So.
Man hat eine Meinung dazu. Ob jetzt gut oder schlecht, ist es auf jeden Fall eine intensive Meinung.
Und dieser Mensch hat einen wunderschönen Titel, eine wunderschöne Braut auch. Und dieser Mensch heißt der Cacique von Poyer.
Cacique
ist sowas wie Herrscher, Budget deutet das. Und alle reden so über ihn, über seine wunderschöne Frau und darüber, dass dieser Cacique ja eigentlich aus Schottland kommt und eigentlich auch Gregor heißt.
Aber ich wollte sagen, also der hat einfach so eine kleine Markenkampagne an sich selbst nochmal.
Genau.
Hat das nochmal ein bisschen aufgemöbelt, hat so ein Whiteboard genommen und hat überlegt, okay, wie will ich sein? Was für ein Name
so
wird dazu passen? Ausgeschnitten
mit Prittstift und so
ein kleines Moodboard gemacht. Genau.
Mit Regenbogen irgendwie drauf.
Ja, genau. Und dann Cacique de Poyer.
Genau,
er
gibt sich einen neuen Titel. Cacique de Poyer.
Cacique habe ich gesagt.
Ja.
Cacique de Poyer.
Capri-Sonne von Poyer.
Ja,
genau, es ist ein Titel, den er selbst erfunden hat, natürlich.
Aha.
Und er sagt, er ist im Auftrag des Königs von Poyer da, um das Land vorzustellen, das neue Land. Es ist, wie gesagt, 1820, er betritt die Bühne und tatsächlich ist es so, dass Leute das glauben oder nicht für unrealistisch halten, dass hier ein neuer Herrscher sich einfach vorstellt, von einem Land, von dem sie vorher noch nie gehört haben.
Okay.
Jetzt, wieso ist das so? Man kann zu der Zeit leider nicht in einen Atlas schauen, ob dieses Land wirklich existiert, weil eben zu der Zeit so viele Unabhängigkeitsbewegungen in Mittelamerika da sind. Andauernd gibt's ein neues Land. Also Kolumbien ist neu, Venezuela ist neu, Ecuador ist neu. Das ist alles irgendwie neu. Und es ist nicht abwegig, dass auch Poirier existiert. Warum nicht? Klar. Auch die Zeit ist günstig für ihn, weil man will es in Spanien auch ein bisschen heimzahlen. Und dann schaut man vielleicht auch nicht so genau hin.
Okay.
Weil irgendwie der Feind meines Feindes, der ist auch mein Freund. Das Zweite, was ihm in die Karten spielt, Gregor MacGregor, ist eine Sache, die ich eben noch nicht erzählt habe. Denn in den 10 Jahren, in denen er in Mittelamerika ist, bekommt er wirklich einen großen Landstrich geschenkt von einem König. Einen wirklich, wirklich großen Landstrich, nämlich an der Miskito-Küste, die auch manchmal Moskito-Küste genannt wird. Das ist im heutigen Nicaragua. Das ist wirklich viel Land, 32.000 Quadratkilometer. Das ist größer als Belgien.
Ach, krass.
Der Landstrich. Dieses Land wird ihm im Tausch gegen Rum und Juwelen geschenkt vom König von eben dieser Miskito-Küste. In manchen Quellen steht, dass die beiden dabei besoffen waren, als sie diesen Deal gemacht haben. Aber es ist ein Deal, mit dem sind beide Seiten happy, denn dieses Land, das er da geschenkt bekommt, ist eigentlich nichts wert. Da wächst nichts, da kannst du keine Tiere grasen lassen, weil nichts wächst. Da ist, wenn da keine Steinwüste ist, ist da Moor oder Dschungel. Das ist einfach scheiße.
Aber vielleicht eine Küste, wo man handeln kann. Okay, was willst du da wegfahren? Ja. Ich denke mal, so Meere, also Meerzugang ist ja was wert.
Ja, genau, aber es ist so, du kannst da eigentlich nichts anbauen. Also heute könntest du wahrscheinlich irgendwie so ein Steuerparadies draus machen.
Genau,
oder so.
Genau, so einen kleinen, so ein kleines Tech-Dorf hinstellen.
Genau,
oder so.
So, hier zahlen wir nur mit Christian-Coin. Aber genau, es geht ja zu der Zeit noch nicht. Das, was du halt machst, um Land zu bewirtschaften, ist einfach, du brauchst Landwirtschaft.
Ja.
Und das ist einfach in diesem Land unmöglich. Aber Gregor MacGregor hat eine Idee. Wieso tue ich nicht einfach so, als wäre das volle geile Land, was ich da habe?
Okay.
So. Und da kommen jetzt zwei Sachen zusammen. Ne? Er gibt sich aus als der Cacique von Poirier in diesem Land, das er selbst erfindet. Und er erzählt denen der High Society eben eine tolle Geschichte. Und zwar die Geschichte, die er erzählt ist, er habe dieses Land als Kriegsheld von den Spaniern befreit und dann eben die Regierungshoheit als Dank bekommen. Und er sucht jetzt Investoren in dieses Land. Und Poirier, das müsst ihr euch vorstellen, das ist ein ganz florierender Staat mit einer großen Hauptstadt. Da gibt es ein schönes Schloss, Opernhaus, Kathedrale, Hafenanlage und, ach ja, stimmt, ach, super viel Gold gibt's da auch.
Und was noch?
Richtig fruchtbar am Boden. Und die indigene Bevölkerung da, die hat auch richtig Bock auf britische Auswanderer. So, die hat richtig.
Und die wollen auch arbeiten und die wollen gar kein Geld dafür.
Genau.
Und
die würden sich super freuen, wenn ihr vorbeikommt.
Total. Die haben alles schon hergerichtet.
Und dieser Scam, ich bin so beeindruckt davon, wie viele Level dieser Scam hat, weil er eigentlich bei jedem Schritt mitverdient. Er verdient nicht nur mit, Überfahrten zu organisieren nach Poirier, so dass er sich Schiffe chartert und dann irgendwie dafür Geld bekommt, sondern er reicht dieses Land, dieses fiktive Land auch als Investitionsobjekt an, einen bei der Bank. Er geht zur Bank und sagt, hi, ich bin der Herrscher von diesem Land, ich würde gerne Staatsanleihen rausgeben, möchte nicht Staatsanleihen kaufen.
Aber bei britischen Banken macht
genau,
das, oder?
Genau. Und dann gibt es 5% drauf, gibt es ja heute noch Staatsanleihen, ne? Aber für ein fiktives Land. Damals war es voll das gute Business, weil auch so Länder wie Kolumbien haben damals eben angefangen, Staatsanleihen rauszugeben, weil sie natürlich sich irgendwie finanzieren mussten in ihrer Unabhängigkeit. Klar. Und die haben einfach die hochverzinst und haben gesagt, okay, wenn du mein Geld bei mir anlegst in Kolumbien, kriegst du von mir 5-6% Zinsen, was halt super hohe Rendite damals war. Da verdient er super viel Kohle und dann verkauft er Leuten, die nach Poirier auswandern wollen, auch einfach Landparzellen, verkauft Land.
An Menschen, die dort wohnen wollen.
Genau, genau, die dort auswandern wollen.
Kannst halt nichts mitmachen.
Kannst halt nichts mitmachen, genau. Und natürlich hat Poirier auch eine eigene Währung. Das tauscht er auch noch um in Poirier's Dollar, die er auch rausgibt und erfindet praktisch eine eigene Währung, wo er,
Der Christian-Coin, so weit weg ist nicht.
Genau, genau, genau. Er hat gefälschte Dokumente, er hat eine eigene Flagge, die er erfindet. Er lässt Leute Lieder über dieses Land komponieren und durch die Städte laufen und sagen, hey, kommt alle nach Poirier, Poirier. Die Werbung machen sollen für sein Land, so.
Das ist aber, also klar, es ist alles super witzig, wenn man es jetzt so beschreibt. Aber wahrscheinlich ist das voll die gute PR-Kampagne gewesen, oder? So, das klingt alles so nach Fun, das klingt alles so, hey, hier kannst du wirklich auch von vorne anfangen, hier sind die Bedingungen fantastisch. Ich meine, wie sollst du sowas durchschauen?
Ja klar, und vor allen Dingen zu der Zeit ist es ja auch so, andere Länder sind ja ähnlich, also jetzt nicht in dem, die werben nicht in dem Maß an die britische Auswanderer an, aber Kolumbien sucht auch Geld und Venezuela und machen auch so, hey, kommt mal vorbei, wollt ihr nicht die Wirtschaft bei uns ankurbeln und so weiter und so fort.
Ja, und auch dann Land zu verschenken oder zu verteilen für wenig Geld, das ist ja auch überhaupt nicht unüblich. Ja, du musst ja irgendwie die Leute dazu bringen, bei dir irgendwie sich eine Existenz aufzubauen und dann irgendwie Wirtschaft zu betreiben.
1822, zwei Jahre nachdem er irgendwie anfängt, Werbung zu machen für sein Land, kommt auch ein Buch raus. Das heißt Sketch of the Mosquito Shore, including the Territory of Poitiers.
Das ist das Buch, was ich in der Hand halte auf dem Schiff.
Genau, das schreibt er selbst. Das sind 350 Seiten, die er komplett erfindet über dieses Land.
Ja, Buch auch einfach super Werbemittel.
Mit Bildern auch drin. Ich kann dir mal ein Bild zeigen, wie schön es da aussieht in Poitiers.
Es sieht geil aus. Es sieht richtig schön aus. Also es sieht eigentlich aus, mich erinnert das an so Buchten in Vietnam, wo ich mal Urlaub gemacht habe. Das sind so Berge im Hintergrund, so richtig tolle Felsen und dazwischen einfach so Gewässer, wo man dann so von einer Bucht in die nächste fahren kann. Sieht super schön aus.
Das Bild hat er aus einem anderen Buch geklaut, aus einem anderen Land.
Vietnam.
So, aber ist ja okay, kann man einfach da reinkleben.
Ist egal, sieht mit hier Daumen. Ja.
Genau. Also er beschreibt da wirklich in diesem Buch in einem Detailgrad alles, was man da machen kann in diesem Land. Also er beschreibt das Klima, das Goldvorkommen, die Natur. Weißt du, da soll Orangen wachsen, Vanille, Pfeffer, Truthähne, Antilopen. Der Boden, der würde sich gut für Kakao- oder Baumwollanbau eignen. Der hat wissenschaftliche Artikel da reingeschrieben mit Zitaten von Forschungsreisenden, biologische Beschreibungen der heimischen Arten und so.
Alles erfunden?
Alles erfunden.
Was für ein Aufwand. Was für wie nervig.
Also wirklich so 355 Seiten hat dieses Buch und die Hauptzielgruppe denkte sich, es sind jetzt nicht irgendwelche Banker, die Staatsanleihen kaufen, sondern die kann man nur bis zu einem gewissen Punkt ausnehmen, wenn man richtig ausnehmen kann. Das sind Leute wie Anna McBühler, die einfach Bock haben auf ein anderes Leben, weil die tauschen dann einfach ihre gesamte Kohle um in wertlose Poitiers-Dollar.
Hat er sich, also ich stelle mir das wahnsinnig anstrengend vor, sich so ein Szenario selber zu überlegen, dann ein Buch zu schreiben, dann sich zu denken, ja, was wächst da, wer lebt da, was kann ich da alles machen, ne? Also dieses komplette Gedankenschloss, was er sich da aufbaut. Dann weiß er, okay, er muss Leute täuschen, damit die da hinfahren. Hat er sich irgendwann mal überlegt, was passiert in dem Moment, wo die Leute merken, dass das alles kompletter Fake ist? Ist er, irgendwie hat er eine zweite Insel irgendwo, wo er dann schon ist und dann mit dem Geld irgendwie sich einen guten Lebensabend macht? Oder was ist so seine Vision für sein weiteres Leben?
Er hat auf jeden Fall einen Plan, wie er damit davon kommt. Und ich will noch nicht vorweggreifen, aber zu gewissen Teilen geht der Plan noch auf.
Oh nee. Nein.
Er will eben Leute anlocken, die jetzt keine Staatsanleihen kaufen, sondern ganz normal da vielleicht auch arbeiten und leben wollen. Deswegen schreibt er auch so richtig praktische Dinge in dieses Buch rein. Also Zitat: Es wird geschätzt, dass ein aktiver, fleißiger Auswanderer, der mit 150 Pfund in Poitiers ankommt, eine Baumwollplantage anlegen kann, die ihm im ersten Jahr einen Gewinn von 100 Pfund bringt, mit der sicheren Aussicht, sie jedes Jahr erweitern zu können und so sein Kapital und sein Einkommen proportional zu vermehren.
Es ist einfach so ein Planspiel. Es ist so geil, oder? Es ist echt wie so ein Brettspiel.
Genau.
Jeder kriegt 150 Dollar und dann guckt mal, was ihr damit anbaut und wie ihr es verkauft und handelt.
Total. Und was auch irgendwie ist wie ein Brettspiel, er ist ja der Cacique von Poitiers, also der Herrscher dieses Landes. Und wen er auch rekrutiert ist, dass er einfach sagt, hey, ich bräuchte noch so einen Hofschneider und ich bräuchte noch einen Hofbanker und einen Arzt.
Ja.
Und die Menschen, die er gezielt anspricht, auszuwandern mit ihm.
Aber sind das auch alles Faker oder kann der Arzt echt mal eine Spritze fressen?
Nee, das sind alles echte Leute, die dann sagen, okay, ich lasse alles hinter mir. Das ist dann teurer. So diese Tickets.
Aha.
Man sagt, okay, du könntest hier der Hofarzt werden. Hast du nicht Bock drauf? Müssen ein bisschen mehr
verspricht
zahlen.
Verspricht ja auch ein gutes Geschäft.
Genau. Ich habe noch ein Bild von dem Poitiers-Dollar, den kannst du auch nochmal anschauen. Wunderschön, oder?
Also sieht okay aus. Also es ist alles mit sehr schnörkeliger Schrift. Das macht es ja total glaubhaft. Also alleine irgendwas mal in Schreibschrift hinzuschreiben, ist ja schon so, da bin ich dabei, glaube ich. Bank of Poitiers, $1.
Ich finde das krass, mit wie detailreich dieser Scam einfach ist, weil er denkt eigentlich an alles.
Er denkt
wirklich an alles. Jetzt sind wir da wieder in der Situation von Anfang. Du bist da gerade angelandet. Mhm. Das all dein Erspartes im Poyet Dollar getauscht.
Ich denke mir, okay, der Hafen ist jetzt nicht das, was sie versprochen haben, aber ich gehe mal ins Landesinnere. Da wird dann ja wohl das fruchtreiche Land wohl kommen.
Genau, was macht man jetzt in der Situation? Also die Leute denken sich, die haben jetzt natürlich ein One-Way-Ticket gebucht. Außerdem schämen die sich auch so ein bisschen, um jetzt zu sagen, kann ich wieder nach Hause fahren? Das ist doch alles scheiße hier. Es gibt keinen Aufstand.
Was?
Die versuchen erstmal das Beste aus der
Situation. Ey, das sind wie viel? 500 Leute?
200 Leute.
200 Leute und die reißen den nicht komplett den Kopf ab?
Der ist ja nicht mitgefahren. Er hat praktisch am Steg gestanden, dieses Schiff, auf dem die Leute weggefahren sind, hisst dann die poesianische Flagge, die Fake-Flagge, fährt weg und er so, ja, ciao.
Tschö mit Ö.
Genau. Und er hat dann so Leute rekrutiert, die da mitfahren. Und tatsächlich sind die Leute, die damals da anlanden, glauben erstmal, es muss sich um Irrtum handeln.
Ja, ja.
Weil der Gregor...
Ein Zwischenstopp.
Genau,
tanken hier.
Der Gregor ist super charming auch, muss man auch sagen. Wie alle Trickbetrüger. Der ist super charming und die denken, hey, der kann das nicht getäuscht haben. Mhm. Weil wir haben doch hier, also wir haben doch das Buch und wir haben noch die Dollars und wir haben noch alles gesehen und wir haben jetzt unsere Wohnung verkauft.
Das ist voll aufwendig, das alles zu faken.
Also die haben wirklich, viele wollen einfach nicht einsehen, dass sie jetzt Opfer von einem Betrug geworden sind.
Wahrscheinlich ist es auch ein psychologisches Ding, dass du erstmal das dir auch nicht selbst eingestehen willst, dass du jemand bist, der sich täuschen lässt, weil du ja total überzeugt eben davon bist. Sehr schwer, dass Leute dann sagen, okay, ich bin ehrlich, ich wurde verarscht.
Genau.
Ich bin sozusagen zu dumm, das zu durchschauen.
Genau. Und deswegen geben sie nicht Gregor MacGregor, dem Kassik von Poyet, die Schuld, sondern einem Typ, den sie vor die Flinte kriegen, und zwar der Expeditionsleiter Hector Hall. Auch er ist natürlich ein Opfer. Der dachte auch, er fährt jetzt irgendwie nach Poyet.
Ja.
Aber er hat halt so einen militärischen Background, ist so eine Anführerfigur und der reißt da so ein bisschen die Rettungsaktion an sich und sagt so, okay, Leute, ich muss rausfinden, was hier los ist. Der steigt wieder ins Schiff und versucht, die Küste lang zu fahren, Hilfe zu holen, auch mal einen Brief loszuwerden an London, so, hey, Leute, was geht hier in das Land? Wo sind wir falsch gelandet vielleicht auch?
Also er wusste auch überhaupt nicht,
was los ist.
Oh.
Die sind einfach alle verwirrt.
Oh.
Und die 200 Leute, die dann eben da bleiben, die denken sich, okay, wir ziehen das jetzt durch. Also die SiedlerInnen, die haben Vorräte für ein ganzes Jahr. Das sind zwei Ärzte an Bord, es gab Medizin. Also man kann es ja mal versuchen. Die bauen jetzt einfach so Hütten im Dschungel. Die versuchen, sauberes Trinkwasser aufzutreiben. Ich musste irgendwie an Seven vs. Wild denken.
Ja. Also,
aber halt in krass irgendwie und in echt Konsequenzen.
Ja.
Das Ganze funktioniert leider nicht so wirklich. Also niemand übernimmt, weil Hector Hall jetzt weg ist, die Führung. Es macht sich irgendwie Apathie und Lustlosigkeit breit. Die harten Lebensbedingungen tun ihr Übriges. Also es gibt dreckiges Trinkwasser, Insekten verbreiten Malaria. Und in London, deine Frage von eben, hat man davon noch gar nichts mitbekommen. Denn einige Monate später kommt sogar noch ein zweites Schiff an, lädt nochmal Leute ab.
Scheiße.
Es gibt so Zeitzeugenberichte, ein Näher, der damals mitgefahren ist, der sollte die königliche Näher werden, also
Klamotten nähen,
genau. Der ist mitgefahren mit seiner Frau und drei Kinder hat er dabei und er schreibt, es schien der Wille der Vorsehung zu sein, dass sich alle Umstände zu unserem Untergang verbinden sollten. Also es ist einfach er sagt,
die sind hier zum Sterben.
Genau, andere Leute halten es nicht mehr aus. Also der Schuhmacher des Königs, der bringt sich um, weil es nicht mehr packt. Einfach sagt, nee, es ist zu furchtbar hier.
Du kommst ja auch nicht weg wahrscheinlich.
Du kommst nicht weg.
Also du bist
halt einfach
da
im Dschungel, ausgesetzt.
Oh, heftig.
Hector Hall, der nach Hilfe sucht, findet irgendwann den König, der Gregor MacGregor dieses Land vermacht hat, also für Rum und Juwelen.
Mhm.
Und dieser König, der ist komplett schockiert, was da abgeht. Der entzieht Gregor MacGregor alle seine Rechte. Also ob das jetzt irgendwie so möglich ist, I don't know. Ne? Aber er sagt, okay, das Land gehört wieder mir.
Mhm.
So soll er mich halt anklagen, ich bin der König. Haha, was willst du schon machen? Ne? Aber jetzt irgendwie statt zu helfen, sagt dieser König, okay, Leute, ihr seid auf meinem Land. Ich schmeiß alle fremden Siedler raus, wenn ihr nicht Untertan von mir werdet. Also entweder ihr kommt zu mir ins Land, dann dürft ihr hier bleiben, oder ihr verschwindet wieder.
Krass.
Das heißt, es bleibt jetzt nur die Rückreise. Viele davon sind tatsächlich auch zu schwach, um überhaupt zurückzureisen. Mhm. Und von den rund 250 Personen, die mit den ersten Schiffen ankamen, kommen mindestens 180 ums Leben.
Wow, das ist ja echt...
Also richtig, richtig
das
schlimm.
Das ist ja mehr als die Hälfte. Das ist ja unfassbar.
Und nur 50 kehren nach London zurück.
Weiß das Gregor MacGregface?
Gregor MacGregface weiß, dass... Also hat natürlich die Leute einfach in diese Situation einfach reingeschifft. Er weiß das noch nicht, weil bevor das erste Schiff zurückkommt, verlässt er die Stadt, weil er natürlich weiß, die Uhr tickt. Irgendwann, die Leute werden rausfinden, was hier Sache ist.
Also eigentlich, als er auf dem Steg steht und den winkt, da geht er eigentlich zurück und fängt langsam an, die Koffer zu packen.
Genau.
Sich mal abzumelden. Noch das letzte Mal Zahnreinigung. Wer weiß, wann ich das nächste Mal... Keine Ahnung, einfach mal vorsorgen.
Genau. Die Reifen von seinem Auto lässt er auch nicht mehr wechseln. Weil
einmal noch zur Nachbarin. Sie können die Katze füttern, aber sie können die Katze auch einfach ganz nehmen.
Genau. Er hat einfach auch Erfahrung natürlich, wie lange diese Route dauern wird.
Ja, also, klar. Er hat so in 2 Jahre wahrscheinlich Zeit, ne?
Er macht sich auf jeden Fall aus dem Staub, bevor die Leute wieder zurückkommen. Seine Begründung damals ist, also meine Frau, die verträgt den britischen Winter nicht so gut.
Ist ganz schwierig bei dir. Und Sie wissen ja, happy wife, happy life. Deswegen sage ich ja immer, lieber weg. Ne?
Genau. Er hat wirklich extrem viel Geld gemacht. Zumindest auf dem Papier. Weil diese Staatsanleihen, die er rausgegeben hat als fiktiver Staat, wo er Leuten sagte, hey, du gibst mir Geld und ich gebe dir 5-6% Zinsen, läuft. Diese Anleihen funktionieren ein bisschen wie so Sparbriefe. Und sobald sich rausstellt, dass dieses Land nicht existiert, hören natürlich Leute auf, ihm Geld zu geben für ein fiktives Land. Das heißt, er hat jetzt da von diesen 110 Millionen oder 200 Millionen Euro, die er eigentlich hätte auf dem Papier, ist es deutlich weniger.
Okay.
Und davon hat er nochmal die meiste Kohle in Marketing gesteckt, weil sie diese Leute, die durch die Straßen gelaufen sind und Lieder über dieses Land gesungen haben, hat er alle bezahlt. Das Buch, die Banknoten drucken. Das war ja alles auch teuer. Es war alles irgendwie Investment. Das heißt, er geht da jetzt nicht als reicher Mann aus der Nummer raus. Also er hat praktisch weder Reichtum noch Ansehen und hat noch Menschen gelebt. Also auf dem Gewissen. Ein krasser Fail. Trotzdem kommt er irgendwie mit heiler Haut davon, weil er ja fliehen kann aus England raus. Und er geht nach Frankreich jetzt. Nach Paris. Und was macht er da?
An seiner Stelle würde ich erstmal eine neue Identität annehmen und mich Carly McCarlson nennen zum Beispiel und dort einfach einen bürgerlichen Beruf annehmen und in Ruhe leben.
In Paris stellt er sich vor als Cacique von Poyais und sagt, hey Leute, es gibt ein geiles Land.
Nein!
Und er macht dasselbe nochmal.
Das kann nicht sein.
Er versucht dasselbe nochmal?
Das kann doch nicht sein.
Ja.
Was ist mit dem falsch? Ist das krass? Also er ist kein einziges Mal irgendwie die Düse gegangen, okay, wow, ich bin gerade nochmal davon gekommen, jetzt aber schnell abtauchen.
Nee, er macht es nochmal, 1825 stechen die ersten französischen Auswanderer an See.
Nee.
Die kommen auch nicht so weit, es gibt dann inzwischen auch so ein Embargo von den Briten, dass die Briten haben dann irgendwann, sind auf die Idee gekommen, Moment, hier kommen andauernd Schiffe in so ein fiktives Land, die fangen diese Schiffe dann irgendwann ab und sagen so, Leute, ihr braucht nicht weiter zu fahren. Da ist nichts.
Das ist fake.
Da ist nichts.
Oh, ist das scheiße.
MacGregor wird tatsächlich in Frankreich wegen Betrug vor Gericht gestellt. Aber, ich habe gesagt, das ist ein kleiner charming Motherfucker. Der redet sich da raus.
Wie?
Der hat einfach so. Der sagt, nö, das waren andere. Ich bin selbst Opfer geworden von einem Betrug. Das war mein französischer Businesspartner. Ich glaube, der heißt Le Humpy oder so. Der war das. Ich bin das Opfer in dieser Story. Und die Franzosen so. Ah ja, okay.
Ach so, wenn du
es
sagst.
Also wenn das so ist.
Lecker.
Er wickelt alle um den Finger und wird freigesprochen.
Krass.
So. Aber natürlich, er ist nicht reich jetzt. Inzwischen wissen auch die Briten, Gregor MacGregor ist ein Betrüger. Ja.
Mhm.
Er geht dann zurück nach Großbritannien, kommt aber dann nicht mehr so weit, weil irgendwie klar ist, alle Business-Ideen, die von diesem Typen kommen, sind krasser Scam, krasser Fail irgendwie. Er versucht sich damit so kleineren Scams irgendwie über Wasser zu halten. Klappt nicht so wirklich. Trotzdem hat die Geschichte so ein halbes Happy End, weil nachdem seine Frau gestorben ist, die schöne Josefa, lässt er alles stehen und liegen und schippert rüber nach Venezuela, weil inzwischen ist auch Simon Bolivar tot. Der Typ, der gesagt hat, wenn du noch einmal herkommst, ich bring dich um, der ist auch tot und vielleicht denkt er sich, schulden ihm da unten ja noch ein paar Leute einen Gefallen in Venezuela. Und tatsächlich trifft er dort einen alten Kriegsbuddy, der ist nämlich jetzt Verteidigungsminister und der gibt ihm eine fette Rente, alle militärischen Ehren und er stirbt.
Einfach so, oder?
Ja, einfach so.
Also, ich bin gerade gut drauf, ein bisschen netter Typ.
Genau, du hast uns geholfen. Der sagt praktisch, das ist ein Kriegsheld aus dem Unabhängigkeitskrieg. Wir müssen ihm helfen.
Ja, okay.
Und er stirbt in Caracas 1845 mit einer geilen Rente und einem geilen Leben.
Warum wünsche ich ihm das nicht? Warum kann, also das ist ja, oh, immer die Falschen. Es trifft immer die Falschen.
Ich finde es krass, dass er mehr oder weniger auch in Großbritannien dann nie einen sich verantworten musste dafür, dass er 200 Leute umgebracht hat. Einfach so,
ja.
Das war dann irgendwann vergessen. Ach, ist so viel passiert.
Egal, welches Schiff.
Das haben die auch so freiwillig gemacht. Passt schon.
Boah, krass.
Ich habe zum Schluss noch eine wunderschöne Pointe für dich. Ich habe ja eben gesagt, dass Gregor McGregor eine Vorreiter in Sachen Anlagebetrug war. Und fiktive Länder erfinden, das ist keine Sache nur des 19. Jahrhunderts, nämlich im Jahr 2021 wurde in Italien eine Betrügerbande geschnappt und die haben hunderte Menschen überzeugt, dass diese in einen fiktiven Antarktisstaat umsiedeln sollen. Nämlich dieser Staat hieß St. George oder St. Georg. Und das Lockmittel, das diese italienischen Betrüger hatten, war: Zieh nach St. Georg, nämlich da gibt es keine Impfpflicht.
Ah, Scheiße! Geil! Okay, das finde ich auch wieder geil.
Und die haben von diesen Leuten 400.000 Euro abgezogen.
Und die waren da so. Land. Ey, und ich sag mal so, ich habe kein Mitleid.
Ich frage mich, wie man im Jahr 2021 auf so einen Scam reinfallen kann. Guck doch bei Google.
Ja, okay, aber ja.
St. Georg Land will ich googeln.
Ah, geil.
Das ist nicht krass?
Mega geil.
Ja, das war die Geschichte von Gregor McGregor, einem der größten Betrüger aller Zeiten.
Nächste Woche erzähle ich euch die Geschichte von John Harvey Kellogg. Ja genau, der Kellogg, den man von Kellogg's Cornflakes kennt. Das sind ja sehr ungesunde Frühstücksflocken. Ursprünglich waren die allerdings als Gesundheitsprodukt geplant.
Darwin gefällt das ist eine Produktion von Kugel und Niere mit Anna Bühler und Christian Alt. Redaktion Lina Kempenich, Lena Kulwis. Produktion Tatjana Tamirus. Musik Robert Slalacek. Technik Tobias Schröckenbauer. Audioproduktion Lina Kempenich und Simone Hundrieser.